wird sich im Laufe der Predigt wird sich zeigen, warum dieser Titel. Ich habe in letzter Zeit viel Apostelgeschichte gelesen und da war eine Passage, die fand ich sehr interessant, habe ich viel darüber nachgedacht und da dachte ich, da kann man mal eine Predigt draus basteln. Das ist Apostelgeschichte Kapitel 17, die Verse 22 bis 31. Erstmal kurz ein bisschen Hintergrund zu dieser Bibelstelle, worum es geht. Hintergrund ist der, Paulus ist in Athen und er sieht in Athen, es gibt viele Götzen und Statuen und Altare und er will aber den Athenern den biblischen Gott verkünden und er will von Jesus erzählen und von der Auferstehung Jesu erzählen und er kommt mit den Athenern ins Gespräch und in Diskussionen und er will ihnen eben erklären, was ist der biblische Gott. Und er hält dazu eine Rede und das ist diese Rede, die an dieser Bibelstelle kommt, Apostelgeschichte 17, 22 bis 31. Ist ein bisschen länger, deshalb, was ich machen will, ist so ein bisschen Stück für Stück durch die Verse durchgehen und nicht alles auf einmal lesen. Und los geht's mit den Versen 22 bis 23, die hier angeschlagen sind, wo es heißt, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Erstmal bis dahin. Also was passiert ist, ich habe das gesagt, der Paulus hat da in Athen viele Götzen und Statuen und sonst was gesehen. Und er spricht die Leute darauf an, ja, ihr habt diese ganzen Götzen. Und dann gibt es aber noch diesen Altar, wo es hier heißt, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Was ist das? Was hat es damit auf sich? Was die Athener machen wollten, ist, die haben ganz viele Götzenstatuen aufgestellt, um möglichst all ihre Götter zu besänftigen, um sicherzustellen, die Götter sind uns wohlgesonnen, wir haben alles richtig gemacht, gibt es keine Probleme. Und dann haben sie sich gedacht, okay, wir haben unsere ganzen Götter, aber vielleicht gibt es ja noch einen Gott oder gibt es noch mehr Götter. Was ist denn mit denen? Wenn die sauer auf uns sind, dann haben wir ja trotzdem ein Problem. Machen wir lieber mal noch einen Altar und schreiben drauf den unbekannten Gott, dann sind wir auf der sicheren Seite. Und ich glaube, das ist so ein Phänomen, das ist irgendwie in der ganzen Menschheit verbreitet. Das ist ein bisschen so ein Sicherheitsdenken. Das ist so ein, na, da könnte ja irgendwas sein, vielleicht investiere ich da mal ein bisschen was rein. Und das gibt es. Es gibt es auch in der christlichen Welt, es gibt es vor allem in unserer immer weltlicher werdenden christlichen Welt hier in Deutschland, dass Menschen den Glauben nicht ganz ernst nehmen, nicht voll dahinter stehen, aber sie sagen, da könnte ja doch irgendwas sein und da mache ich mal so ein bisschen mit. Und da gehen Leute vielleicht mal Weihnachten in den Gottesdienst oder mal Ostern oder hängen mal irgendwo einen Bibelvers in ihrer Wohnung auf und machen mal noch eine Taufe mit, aber es ist, eigentlich stehen sie nicht voll dahinter, aber es ist halt so ein, na, da könnte ja doch irgendwas sein, mache ich mal noch so eine Notfallversicherung. Und das Problem ist natürlich, genau das will Gott nicht, genau das will er nicht, dieses Notfalldenken, dieses, na, vielleicht ist da ja doch was, ich investiere mal ein bisschen was da rein. Da gibt es diesen, ja, ich finde, halbwegs bekannten Vers aus Offenbarung 3,16, wo es heißt, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Ja, Gott will nicht lau, Gott will nicht halbherzig, er will nicht, ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht, sondern Gott will, dass wir voll dabei sind, dass wir ein klares Ja zu ihm haben und dass wir eine Beziehung mit ihm haben. Als ich mich mit diesem Thema ein bisschen beschäftigt habe, habe ich mich erinnert an meine Schulzeit. Da haben wir uns im Religionsunterricht mal mit Philosophen beschäftigt, die sich über Gottesbeweise Gedanken gemacht haben. Und da ging es irgendwann mal um den französischen Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal. Und er hat versucht, mit logischen Argumenten zu begründen, warum man an Gott glauben sollte. Und seine Idee ist eigentlich relativ simpel. Er sagt, es gibt drei Szenarien. Szenario Nummer 1, Gott existiert und ich glaube an ihn, dann ist alles gut. Gott existiert, ich glaube an ihn, ich komme in den Himmel, alles gut. Dann gibt es Szenario Nummer 2, Gott existiert nicht und ich glaube an ihn, dann kriege ich zwar nicht die große Belohnung, den Himmel, aber ich verliere jetzt auch nicht so viel, also es ist jetzt auch nicht so schlimm. Und dann gibt es aber Szenario Nummer 3, Gott existiert und ich glaube nicht an ihn. Dann habe ich aber ein Problem, weil dann komme ich in die Hölle. Ja, das ist so sein Denken. Und das ist wirklich schlecht, das ist wirklich schlecht. Und seine Schlussfolgerung ist, um das zu verhindern, glaube ich lieber an ihn. Im besten Fall komme ich in den Himmel, im schlimmsten Fall passiert halt einfach gar nichts. Aber das ist dann irgendwie schon besser, ich glaube lieber mal an ihn, weil wenn ich nicht an ihn glaube und es gibt ihn, da habe ich ein Problem. Das ist so sein Gedanke. Ja. Und da kann man sagen, okay, ja, das hört sich sinnvoll an. Aber da ist genau wieder das gleiche Problem. Dieser Glaube, der nur darauf beruht, ich mache das aus Sicherheit und ich habe Angst vor Verdammnis oder vor irgendwelchen Problemen, genau das will Gott nicht. Gott will, dass wir eine Beziehung mit ihm haben und dass wir unser Leben zusammen mit ihm gestalten und zusammen mit ihm führen. Und um das tun zu können, ist es aber wichtig, dass wir Gott kennen, dass wir wissen, wie Gott ist, wie sein Wesen ist, wie er beschaffen ist. Und im Prinzip macht das jetzt der Paulus. Er sagt jetzt am Schluss dieser Verse, nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Also er sagt, ich erkläre euch jetzt mal dieser Gott, von dem ihr nur sagt, der unbekannte Gott, wir machen mal lieber einen Altar. Wer ist das eigentlich? Was zeichnet diesen Gott eigentlich aus? Und ich habe mir überlegt, der Paulus, an dieser Stelle hat er jetzt sehr viele Möglichkeiten. Er will jetzt diesen Leuten erklären, wer ist Gott? Wer ist der biblische Gott? Und er kann alles Mögliche erzählen. Man kann über Gott der stundenlang und tagelang reden. Das heißt, der Paulus musste sich an der Stelle überlegen, was sage ich jetzt? Und er musste sich überlegen, was ist wirklich wichtig, was ist wirklich zentral am biblischen Gott? Und das macht er im Prinzip auch. Und deshalb habe ich diesen Titel meiner Predigt gewählt, Säulen des Glaubens. Weil das, was der Paulus jetzt erklärt, sind ganz zentrale, elementare Dinge unseres Glaubens. Und Säulen deshalb, Säulen sorgen für Stabilität. Hier stehen im Sängerwald auch diese Säulen. Wenn man schlecht sitzt, kann man hier nicht sehen, aber sie sorgen für Stabilität in diesem Gebäude. Und Säulen sind dafür da, wenn mal ein bisschen was wackelt, wenn es mal einen Angriff gibt, wenn es mal nicht so läuft, dann damit das Grundgerüst fest steht. Ja, kann mal Fenster kaputt gehen oder Dachziegel, aber das Grundgerüst soll stehen. Dafür sind Säulen da und ich glaube auch in unserem Glauben gibt es solche Säulen, die uns Halt geben, die uns eine gewisse Festigkeit geben, wenn es mal rüttelt. Und da möchte ich jetzt ein bisschen mit euch durch die folgenden Verse durchgehen. Die erste Säule, die ich in dem, was der Paulus jetzt sagt, identifizieren kann, ist, Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Dazu mal die Verse 23 und 24. Genau, also nochmal, er sagt jetzt, nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Und dann fängt er an mit, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde. Das ist das allererste, was der Paulus sagt. Er sagt, nun verkündige ich euch den Gott, den ihr unwissend verehrt. Wer ist dieser Gott? Ja? Und das allererste, was er erwähnt, er sagt, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde. Das ist Paulus wichtig, deshalb sagt er es als allererstes. Gott hat die Welt geschaffen und er hat alles, was darin ist, geschaffen. Gott ist unser Schöpfer und er ist der Schöpfer des Planeten, auf dem wir leben. Wenn es für Paulus wichtig ist, dass man das allererste ist, was er erwähnt, dann sollte es auch für uns eine Tiefe, eine besondere Bedeutung haben. Und etwas, eine Säule, an der wir uns festhalten können, die uns Halt gibt. Gott ist unser Schöpfer und er ist der Schöpfer unseres Planeten. Paulus sagt noch mehr dazu, das kommt dann in den Versen 26 und 27. Er schreibt, und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Da wird dieses Schaffen Gottes noch ein bisschen genauer ausgeführt. Und es ist was sehr Schönes hier in diesen Versen, nämlich es gibt hier zum einen eine globale Perspektive, dann gibt es eine sehr persönliche Perspektive. Was meine ich damit? Die globale Perspektive. Der Paulus sagt, Gott hat das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Sehr global. Geht es ums ganze Menschengeschlecht, ganzer Erdboden. Das ist von oben alles in einem betrachtet. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Das heißt, Gott hat das Große im Blick. Er hat Gedanken, er hat geschaffen mit Ideen und Plänen für das Große, für das ganze Menschengeschlecht. Und das dürfen wir wissen, Gott sieht auch, er sieht das Weltgeschehen, er sieht Länder, er sieht Nationen und er hat das geschaffen mit Ideen und mit Plänen. Ja, er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Gott hat das Große, das Globale im Blick. Und dann geht es aber auf eine sehr persönliche Ebene, wenn er dann sagt, in Vers 27, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Da geht es jetzt auf einmal auf den einzelnen Menschen drauf. Er ist nicht ferne von einem jeden einzelnen unter uns. Ja? Das heißt, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Da steckt so ein bisschen dieses drin. Jeder einzelne Mensch soll Gott suchen, soll Gott finden, soll mit Gott in Kontakt treten und soll eine Beziehung zu Gott haben. Und das finde ich so schön, dass es gibt diese beiden Perspektiven und das dürfen wir wissen und es darf uns Halt geben. Gott sieht das Große, er sieht das Ganze, er sieht die Länder, er sieht die Nationen, aber er sieht auch jeden einzelnen Menschen. Er hat auch Pläne und er hat Ideen und er hat Gedanken für jeden einzelnen Menschen. Er sieht beides. Da möchte ich mal an dieser Stelle ein paar Verse lesen aus dem bekannten Psalm 139. Viele haben den bestimmt schon mal gelesen von euch. Die Verse 14 bis 16, in denen es heißt, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Ja, was hier sehr, sehr stark zum Ausdruck gebracht wird, ist dieses Gott schafft wunderbar, Gott schafft gut und Gott schafft mit sehr viel Planung, mit sehr viel Überlegung, nicht einfach irgendwie zufällig und dann mal schauen, was passiert, sondern ja, es heißt, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben. So nach, ne, das ist fast schon frech, dass das, ja, kann man sich viele Gedanken darüber machen, was das heißt, aber Gott hat schon viele Pläne für uns. Vor unserer Geburt, bevor wir überhaupt geboren sind, hat sich Gott Gedanken gemacht über jeden einzelnen von uns, warum wir auf dieser Welt sein sollen. Und es darf uns ganz viel Kraft und ganz viel Mut immer wieder geben, gerade auch in Zeiten, wo man vielleicht mal Probleme hat. Auf ein Detail will ich noch eingehen, nochmal in den Versen aus der Apostelgeschichte, wo es heißt, Gott hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Das bedeutet für mich, Gott macht sich Gedanken über das Wann und über das Wo. Ja? Wie lange sie bestehen sollen, das ist das Wann, und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, das ist das Wo. Gott macht sich Gedanken über Wann und Wo. Und es gibt dieses Sprichwort, wenn man Leute, die in irgendeinem Feld sehr erfolgreich sind, fragt, wie hast du das geschafft, dann sagen sie, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das heißt ja letztlich so ein bisschen, ja, ich hatte halt Glück. Ne? Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ich hatte Glück. Aber wir dürfen wissen, dass wir mit Gott dieses Glück nicht brauchen, weil Gott macht sich Gedanken über das Wann und über das Wo. Und wofür viele dieses zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wo das Glück ist, dürfen wir wissen, bei Gott ist das kein Glück und kein Zufall, sondern bei Gott sind das Pläne und Ideen und es steckt was dahinter. Gott macht sich Gedanken über das Wann und über das Wo. Das darf uns sehr viel Mut geben. Eine zweite Säule, die ich in den Versen von Paulus erkannt habe, Gott ist souverän und Gott ist unabhängig. Dazu will ich mal mit euch anschauen, aus Apostelgeschichte 17, den Vers 24 und dann die Verse 28 und 29. Zunächst mal der Vers 24, Gott wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Und dann die Verse 28 und 29, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Was hier in beiden Versen so ein bisschen rauskommt, am beiden Stellen rauskommt, ist, Gott lässt sich von uns nicht sagen, wie er zu sein hat und was er zu machen hat, sondern Gott ist unabhängig. Er hat seinen Willen und er macht, was er will, nicht was wir wollen. Im Vers 24, Gott wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Ja? Ein Tempel ist von Menschen errichtet an einer bestimmten Stelle. Und das heißt, Menschen haben festgelegt, da ist dieser Tempel und das ist irgendwie auch eine Einschränkung. Ne? Das ist so eine lokale Einschränkung. Und Gott lässt sich nicht einschränken. Gott lässt sich nie einschränken und er lässt sich ganz sicherlich nicht von Menschen einschränken. Gott wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Wir werden ihm nicht sagen, wo er zu sein hat und wie er eingeschränkt zu sein hat. Und auch dann im Vers 29, da wir nun göttlichen Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. So ist Gott nicht. Nicht durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Auch hier wieder, wir werden Gott nicht sagen können, was er zu tun hat. Und ich denke, das kann eine Säule in unserem Glauben sein, wenn wir uns das immer mal wieder bewusst machen. Es ist nicht unser Wille, sondern es ist sein Wille. Und ich glaube, es kann passieren im Leben eines Christen, dass man ein bisschen frustriert ist, weil es irgendwie nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Und man denkt aber so, aber ich habe doch alles richtig gemacht und es ist doch Gottes Wille und ich mache doch das Richtige. Und das kann sein, dass das so ist, aber ich glaube, es kann auch sein, dass man sich das manchmal auch so ein bisschen einredet, dass das Gottes Wille ist, aber es ist eigentlich unser Wille. Und es ist immer mal wieder wichtig, das zu prüfen. Ist es wirklich Gottes Wille? Ist es wirklich biblisch? Ist es wirklich das, was Gott will? Oder ist es eigentlich das, was ich will? Und wenn man das macht und wenn man das immer wieder prüft und sich immer wieder Gedanken darüber macht, dann kann man sich, glaube ich, Ärger ersparen, weil man vielleicht doch auch hier und da mal feststellen wird, okay, das ist eigentlich mein Wille, das ist nicht Gottes Wille. Das will Gott nicht und das lässt er nicht mit sich machen. Und das wird hier auch zum Ausdruck gebracht. Ja. Da steht ja auch, da wir nun göttlichen Geschlecht sind, ja, wir sind göttlichen Geschlecht, das heißt, wir stammen von ihm ab, nicht er von uns. Wir stammen von ihm ab, nicht er von uns. Und es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein, Gott hat uns gemacht und er macht die Regeln und er hat alles im Griff. Und es ist wichtig, sich da immer mal wieder Gedanken drüber zu machen. In eine ähnliche Richtung geht der Vers 25, da heißt es, auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Ja, da heißt es, Gott lässt sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte. Und ich glaube, auch das ist was manchmal bei Christen passiert oder passiert ist, dass man so rangeht, so, Gott, lass mich mal machen, ich weiß, was zu tun ist. Ja? So, lehn dich zurück, ich hab's im Griff, ich mach das schon. Ja? Du musst nichts machen, ich mach das schon. Und das ist, glaube ich, so das, was hier steht. Ja? Gott lässt sich nicht von Menschen dienen, wie einer, der etwas nötig hätte. Ja? So, Gott braucht es nicht, dass wir sagen, Gott, ich hab's im Griff, alles unter Kontrolle. Sondern Gott will, dass wir ihm mit einem demütigen Herzen dienen. Und da heißt es in dem zweiten Teil, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Da ist nochmal so ein bisschen auch vielleicht dieser Schöpferaspekt drin. Wir haben unser Leben von Gott, aber das steht hier, der es jedermann alles gibt. Ja? Alles, was wir haben, kommt von Gott. Alles. Und das heißt auch, all unsere Begabungen, all unsere Talente, unsere Interessen, das sind alles Dinge, die auch von Gott kommen. Und ich meine, wenn man jetzt das liest, okay, Gott lässt sich nicht dienen wie einer, der etwas nötig hätte, dann ist die Schlussfolgerung nicht, ja okay, dann diene ich Gott halt gar nicht, wenn er es nicht will. Das ist ja falsch, sondern Gott will ja, dass wir ihm dienen. Aber die Frage ist, wie dienen wir ihm? Und da finde ich es gut, wenn man sich darüber Gedanken gemacht macht, alles, was ich habe, kommt von Gott, wie ich gemacht bin. Das Wann und Wo in meinem Leben kommt von Gott, meine Talente kommen von Gott und Gott will, dass wir ihm dienen mit einer Haltung, dass wir uns fragen, was hat Gott mir gegeben? Alles, was ich habe, kommt von Gott. Was hat er mir gegeben und wie kann ich das nutzen, wie kann ich das einbringen, wie kann ich Gott damit dienen? Es gibt diese schönen Verse im Korintherbrief, wo dieser Vergleich gemacht wird mit dem Körper und den Gliedern. Ein Körper hat viele Glieder und viele Teile und jedes Glied, jeder Teil am Körper hat seine Funktion. Und das Zusammenspiel ist dann das Entscheidende. Und so denke ich auch hier, ja. Alles, was wir haben, kommt von Gott. Und er hat jeden von uns anders gemacht. Er hat jedem was anderes gegeben. Und dann muss man sich die Frage stellen, was habe ich von Gott bekommen und wie kann ich das einbringen in eine Gemeinschaft, in eine Gemeinde? Wie kann ich damit mit meinen Begabungen, mit dem, was Gott mir gegeben hat, wie kann ich ihm damit dienen? Und dann, wenn das Zusammenspiel passt, dann wird es was. Deshalb Punkt 2, insgesamt Gott ist souverän und unabhängig. Sein Wille ist wichtig. Und dann kommt eine dritte Säule, die kommt dann bei den Versen 30 und 31. Und das, die dritte Säule ist die Auferstehung von Jesus und die Vergebung unserer Schuld. Vers 30, zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Ja, im Prinzip schließt sich hier so ein bisschen jetzt der Kreis in Paulus Rede. Er hat angefangen mit Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Gott ist für den Anfang verantwortlich. Gott ist jederzeit unter Kontrolle. Gottes Wille zählt, nicht unserer. Und dann schließt es im Prinzip mit, denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis. Das ist dann das Ende. Und dann schließt sich damit der Kreis. Und das Interessante hier fand ich, man kann wieder so ein bisschen eine globale und eine individuelle Perspektive hier erkennen. Die globale Perspektive, denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis. Das ist nicht der Einzelne, sondern den Erdkreis, alles, die ganze Welt, alles. Und dann kommt aber auch wieder diese persönliche Perspektive, wo es heißt, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat, also ihn, Jesus. Ja, er hat jedem Einzelnen, den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Und diese Stelle ist auch sehr zentral für unseren Glauben. Wie es hier wortwörtlich steht, der Glaube ist ein Angebot. Das steht hier wortwörtlich da. Der Glaube ist ein Angebot. Und das hat zwei Elemente. Zum einen ist es was, wofür wir dankbar sein dürfen, dass es dieses Angebot gibt. Weil es steht hier nicht, dass wir uns den Glauben erarbeiten müssen, erkaufen müssen, verdienen müssen, drum betteln müssen, sondern dieses Angebot existiert. Das ist ein Angebot, was da ist. Hat jedermann den Glauben angeboten. Das ist das eine Element. Und dann gibt es aber das zweite Element, ist dann eben auch, wir haben eine Verantwortung, dieses Angebot auch anzunehmen. Das ist auch ein ganz zentraler Punkt unseres Glaubens. Gott zwingt uns das nicht auf. Es ist ein Angebot. Es ist freiwillig und es ist aber auch unsere Verantwortung, dieses Angebot anzunehmen. Und das wird auch so ein bisschen, das kommt so ein bisschen raus am Anfang dieser Verse, wo es heißt, zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Dieser erste Teil, der klingt fast ein bisschen wie so eine, keine Entschuldigung oder Ausrede, aber so ein bisschen entgegenkommen. Das klingt ein bisschen so wie, okay, bevor es Jesus gab und bevor es die Auferstehung gab, waren andere Bedingungen, so klingt es ein bisschen, ja. Aber jetzt, wo Jesus gestorben ist, wo es dieses Angebot gibt, haben wir eine Verantwortung. Und deshalb heißt es, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Das heißt so ein bisschen, okay, jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Es gibt dieses Angebot und es ist eure Verantwortung, dieses Angebot anzunehmen. Und das kann eine ganz auch kräftige Säule, finde ich, sein in unserem Leben, das auch sehr bewusst immer wieder anzunehmen. Zu sagen, ja, ich nehme das an, Jesus ist für mich gestorben und auferstanden. Das bedeutet Sieg über den Tod, Sieg über das Böse. Das ist auch einer der Gründe, warum wir ja das Abendmahl feiern, um uns immer wieder das bewusst zu machen. Es gibt dieses Angebot und wir müssen dieses Angebot annehmen. Aber da steckt Kraft drin und da steckt viel Mut drin. Wir sagen, ja, Jesus ist für mich gestorben. Ich nehme das an, ich nehme es ganz bewusst an. und ich sage, ich nehme diesen Sieg über das Böse und ich nehme diesen Sieg über den Tod. Das sind drei Säulen, die ich in diesen Versen erkannt habe, wie ich es gesagt habe. Gott ist der Schöpfer aller Dinge, Gott ist unabhängig und souverän und wir haben in der Auferstehung von Jesus ein großartiges Angebot, das uns viel Mut machen darf. Ich will zum Schluss kurz noch über ein Zeugnis reden, nicht von mir, sondern ein Zeugnis, das in den letzten Tagen und Wochen in den christlichen Medien, aber auch in öffentlichen Medien viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich finde, man sieht einige der Elemente, die ich heute erklärt habe, sieht man da schön in der Anwendung. Können wir jetzt mal das Bild zeigen? Philipp Mickenbecker. Einige haben das vielleicht mitbekommen. Wie gesagt, wer die christlichen Medien ein bisschen verfolgt, hat garantiert über diesen Jungen gelesen in letzter Zeit. Diejenigen, die es nicht wissen oder die es nicht mitbekommen haben, wer ist dieser Junge? Er hat einen Zwillingsbruder und die beiden sind zusammen mit Freunden sind sie in Deutschland bekannt geworden in den letzten, ich weiß nicht, paar Jahren vielleicht. Sie haben im Internet lustige Videos gezeigt, wie sie irgendwelche verrückten Sachen bauen, wie irgendwelche Seifenkisten oder aus einer alten Badewanne haben sie sich ein Mini-U-Boot gebaut und haben irgendwelche Rutschen gebaut oder solche Sachen. Und sie haben das gefilmt, haben Videos darüber gemacht und haben sie ins Internet gestellt, sind damit deutschlandweit bekannt geworden, haben irgendwie Millionen Zuschauer. Und sie sind aber auch bekennende Christen. Und sie haben immer wieder auch in ihren Videos den Glauben eingebracht, sie haben immer wieder auch evangelisiert. Und jetzt sieht man es hier in diesem Bild, da steht eben leider auch ein Todesdatum. Deshalb, dieser Philipp, der eine der beiden Zwillingsbrüder, ist gestorben vor einigen Tagen. Er ist an Krebs gestorben. Er hatte schon länger Probleme mit Krebs und es ging irgendwie durch Höhen und Tiefen. Und es war aber dann irgendwann so weit, dass die Ärzte zu ihm gesagt haben, du hast nicht mehr lange zu leben, du hast nur noch ein paar Wochen zu leben. Und es war klar, dass er wird irgendwann sterben. Und ich habe es gesagt, die beiden sind auch bekennende Christen und es war sehr bemerkenswert. Die haben das alles sehr öffentlich immer kommentiert und haben das öffentlich gesagt. Er hat das gesagt in Videos oder in Interviews, ich werde sterben. Und das Schöne ist aber, er hat gesagt, ich habe einen Frieden damit. Ja, ich werde sterben, aber das ist Gottes Wille, dass ich sterben werde. Und das ist okay für mich, wenn Gott das so will, dann nehme ich das so und ich weiß, wo ich hinkomme. Ich komme in den Himmel, ich komme zu Jesus. Und das war einfach, ich finde es ein unfassbar starkes Zeugnis, auch wenn man die Videos sieht, wie er das erzählt, man kauft ihm das, also ich kaufe es ihm ab, dass das nicht geschauspielert ist. Und man spürt wirklich so einen ganz tiefen Frieden, wie er das erzählt. Und das ist schon echt beeindruckend, dass ein Mensch, der sagt, der weiß, ich werde sterben in ein paar Wochen, noch mit so einer Ruhe und so einem Frieden sagen kann, wenn das Gottes Wille ist, dann nehme ich das und wenn ich sterben werde, ich weiß, wo ich hinkomme. Und da sieht man diese Säulen. Ja, Gott ist sein Schöpfer und er hat ihm diesen Körper gegeben. Und jetzt hat dieser Körper aber Krebs und er hat es angenommen. Er hat gesagt, es ist nicht mein Wille, es ist Gottes Wille. Ich nehme den Willen Gottes. Wenn Gott das will, nehme ich das. Und er hat diese Vergebung angenommen. Er hat die Hoffnung durch Jesu Auferstehung angenommen. Er hat gesagt, ich sterbe, aber ich komme in den Himmel, ich komme zu Jesus. Und das Wunderbare daran ist eben auch, es ist ganz viel evangelisiert worden damit. Ja? Deshalb, das ist sehr tragisch, wenn so ein Junge stirbt. Aber was er daraus gemacht hat, wie er das genutzt hat, ist super beeindruckend. Also, weil das eben über christliche Kreise hinaus sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und fand ich einfach ein ganz tolles Zeugnis. Wer das noch nicht irgendwie gelesen hat, ich empfehle mal, das zu googeln, den Namen, um mal darüber zu lesen oder im Internet mal Videos zu schauen, ist sehr beeindruckend. Und es ist irgendwie schön, sowas auch mal in Deutschland irgendwie zu erleben, finde ich. Oft hat man das Gefühl, naja, das passiert halt nur irgendwie in den USA oder so. Aber auch mal in Deutschland so ein Zeugnis zu erleben und zu sehen, wie solche jungen christlichen Menschen über christliche Kreise hinaus solche Botschaften teilen, ist sehr schön. Deshalb, ja, ich habe das gesagt, Gott macht sich Gedanken über wann und wo. Und in seinem Fall war das Wann leider, ich muss sterben. Aber es ist für uns mit dem Wo in Deutschland schön, solche Vorbilder zu haben und solche Zeugnisse zu haben. Damit bin ich am Ende meiner Predigt. Ich bete nochmal zum Abschluss.